Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Diese Podcasts Lecker zum Erfolg. Mein Name ist Uwe Schröder. Ich bin Ernährungswissenschaftler und Vorstandsmitglied beim Deutschen Institut für Sporternährung auf dem Medical Campus Peil. Und der Begriff Lecker zum Erfolg ist ja der Slogan für unseren Podcast. Und bei unserem heutigen Gast ist das zwar auch ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich weiß, aber ich weiß auch, dass es nicht immer lecker ist, was Guido auf dem Rad oder bei seinen Extremeinheiten aufnimmt, denn das ist dann ganz, ganz oft funktionsorientiert, funktionell, um einfach diese unglaublichen Belastungen, die er realisiert, durchzuführen. Unser Gast ist nämlich heute Guido Kunze aus Mühlhausen in Thüringen. Guido ist Extrem-Ausdauersportler und ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Hallo Guido.
Hallo, sehr gegrüßt, freut mich.
Guido, du bist seit vielen, vielen Jahren im Ultra-Ausdauerbereich aktiv. Erzähl uns doch einfach mal, was waren so deine größten Events, die du durchgeführt hast? War so das Wichtigste auch selber für dich, was du gemacht hast, von der Befahrung der chinesischen Mauer mit dem Mountainbike über den Treppenlauf in Dessau? Vielleicht gibst du uns mal einen kurzen Überblick über die vielen, vielen Super-Events, die du durchgeführt hast.
Ich glaube, der wichtigste Lauf war höchstwahrscheinlich mein erster Marathon, der Rennsteiglauf, weil nämlich da habe ich genau das gemerkt, was ich eigentlich heute nutze, dass ich komme ja eigentlich auf den 400, 800 Meter Bereich und das ist ja eigentlich so eine Keulerstrecke und als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, dachte ich, ey, was haben die alle so mit dem Rennsteig? Ich bin den da einfach durchgelaufen, kam dann ins Ziel und fand mich da eigentlich noch ganz fit und habe eigentlich gemerkt,
sorry, man muss ganz kurz, glaube ich, erwähnen, der Rennsteiglauf ist etwas länger als 800 Meter für die, die da jetzt
nicht kommen. Der Rennsteig, den gibt es ja in drei Längen. Also der Rennsteig selber ist ja 168 Kilometer, ist ein Höhenzug im Thüringer Wald. Und zum Rennsteiglauf ist einer der größten Crossläufer Europas. Da gibt es halt als Angebot gibt es dann den Halbmarathon, die Marathonstrecke und den Supermarathon mit 72 bis 74 Kilometer, je nachdem, wie die Strecke genau ausgelegt ist. Und da bin ich 1998 meinen allerersten Marathon gelaufen und dort habe ich einfach gemerkt, dass desto länger eine Strecke, umso besser Vertrag ist. Und das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich kann. Deswegen verwende ich also Extremsportler auch immer ein bisschen sehr ungern, weil jeder, der irgendwas Extremes kann, hat nämlich ein extremes, irgendwo ein gutes Talent. Und dieses Talent nutzt ja eigentlich nur, was er halt besser kann wie andere. Ich sag mal gerne, wer noch nie gelaufen ist, läuft 5 Kilometer, für den war der 5 Kilometer auch extrem. Ja, und das würde man jetzt nicht als Extremsport bezeichnen. Aber es ist halt ein bisschen die Sichtweise. Ich habe mir dann die langen Ausdauerläufe und Radfahrten dann lieben und schätzen gelernt und habe dann angefangen, sämtliche Wüsten durchzulaufen, bin durch die Sahara gelaufen, beim Marathon des Sables, bin Jordanien, den Desert Cup gelaufen, bin durch Tal des Todes gelaufen. Hab dann als allererstes Radrennen, was wohl jeder mit dem Kopf schüttelt, Race Across America macht. Das ist für meistens eigentlich das letzte Radrennen, was sie machen soll, weil das ja eigentlich, sag ich mal, Hawaii und Triathlon ist Race Across im Rad-Ausdauersport. Und das war mein allererstes Radrennen und aus heutiger Sicht, da sind wir hingekommen wie die Friseure eigentlich. Gell? Aber ich glaube, die Naivität hat uns da eigentlich auch durchgebracht, wie wir da hingekommen sind. Ich habe heute noch den 2009 aufgestellten Weltrekord mit der schnellsten Zeit durch Australien. Also bin der erste Amateur gewesen, der es gemacht hat. Und da steht heute noch mit 7 Tagen, 19 Stunden. Also kann so schlecht nicht gewesen sein. Deswegen steht er auch heute noch. Bin dann mal von Essen nach Istanbul gerade. 7 Tage, 7 Länder. Weil die Essen und Pec und Istanbul waren Kulturhauptstädte. Und da war eben das Motto Völker verbinden und dann war das natürlich mal eine gute Gelegenheit, das mit dem Fahrrad zu machen. Ich habe dort einen Freund besucht, der dort Austauschlehrer war. Also man kann sich natürlich auch Ziele setzen, dass man auch wen besucht. Und damit das Ganze noch mehr Spaß macht, habe ich dann den anderen Tag drauf noch einen Marathon dran gehangen, nämlich in Istanbul den, weil ich über die Bosporus gelaufen bin, habe dann praktisch symbolisch noch Asien mit Europa verbunden. Bin dann auf die chinesische Mauer, habe die längste Zeit auf der chinesischen Mauer mit dem Fahrrad, bin mit dem Fahrrad den Ojos de Salado, ist der höchste Vulkan, der in Chile steht, auf der Grenze zu Argentinien. Aktuell bin ich vor 2 Jahren, bin ich mit dem Fahrrad, habe ich die schnellste Zeit durch die Mongolei gemacht, von der russischen bis zur chinesischen Grenze. Hab mich mal am Ironman versucht, vom Nichtschwimmer zum Ironman, konnte nicht gut schwimmen, aber dafür konnte ich besser Radfahren und laufen, also dadurch habe ich das auch relativ gut überstanden und geschafft. Also ich habe da wirklich eine richtig große Bandbreite und ja, so Treppengeschichten, die kamen eben halt so nebenbei aufs Trainieren muss man ja ständig. Und als dann die Anfrage kam, ob ich mal so einen Treppenlauf machen würde, also den Weltrekordversuch auf der Rolltreppe, Dann habe ich den halt gemacht und habe mit 61.100 Stufen den heute noch stehenden Weltrekord im 24-Stunden-Rolltreppenlaufen. Habe mir 10 Cent pro Stufe noch sponsoren lassen und habe ich die dann gespendet für ein Kinderprojekt für Eltern oder für Kinder, die halt nicht ganz so gut betucht sind. So habe ich die ganze Sache auch so ein bisschen gesehen als Training eigentlich, weil egal wie man es halt macht, ja, aber das war halt wirklich mal so eine völlig außergewöhnliche Geschichte, weil ich ja vorher schon eine Woche davor 5 Stunden im Space Curl gefahren bin. Weißt du, ob das einer kennt? Space Curl ist so ein Teil, wo man sich in drei Richtungen drehen kann, so aus dem Astronautentraining. Das habe ich 5 Stunden am Stück gemacht. Ist irre anstrengend, kann man sich kaum vorstellen. Durchschnittspuls knapp 140. Also man kann sich wirklich auch in verschiedenen Disziplinen im Ausdauersport bewegen.
Wahnsinn. Guido, du hast eben auch die Dessau-Geschichte schon angesprochen. Du machst ganz viele Sachen, auch wenn du den Begriff extrem nicht magst. Ich finde es tatsächlich extrem und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden auch vieles von dem sehr extrem finden. Aber du verbindest auch vieles mit dem, ja, mit anderen Projekten. Du hast zum Beispiel auch Kakao aus Südamerika nach Thüringen gebracht. Was war das für eine Aktion?
Ja, du hast es schon angesprochen. Also ich habe ja am Anfang waren das ja organisierte Veranstaltungen gehabt, ob das jetzt Badwater war zu Fuß oder ob das Race Across America ist. Das sind ja dann Veranstaltungen, die man auch irgendwo geplant sind, schon im Vorfeld. Und wir haben dann später angefangen mit Australien eigentlich das erste Mal, dass wir meine Extremsportgeschichten mit sozialen Projekten hinterfüttern. Und da kam dann einfach auch mal der Gedanke mit Kakao, aus einer ganz einfachen Situation raus. Wir waren im Supermarkt, da gab es Schokolade von einem Hersteller für 39 Cent 100 Gramm. Und dann habe ich zu meinem großen Sohn gesagt, sag ich, Mama, die Verpackung alleine, die ist schon mehr wert wie eigentlich der Inhalt dieser Verpackung. Und da ich habe in Erfurt gibt es einen Chocolatier, der hat eine kleine Manufaktur, wo sie Schokolade herstellen. Und also habe ich ihm Alex gefragt, sag ich, wie kann das funktionieren? Da sagte er, da ist eigentlich auch nicht viel drin und es werden auch im Endeffekt auch nicht alle so bezahlt, wie sie eigentlich an dem Produkt beteiligt sind. Und da war einfach die Idee, mal zu zeigen, wo kommt die Kakaobohne her und kann man das einfach mit dem Fahrrad transportieren. Und so habe ich es dann gemacht. Ich habe aus Ecuador und Kolumbien jeweils 25 Kilo, also gesamt 50 Kilo am Fahrrad hängend, von Ecuador und Kolumbien bis nach Erfurt mit dem Fahrrad gebracht. Waren 7.000 Kilometer in 6 Wochen, 8 Länder. Also ein tolles Projekt und darüber haben wir auch einen Film gemacht, den ich jetzt vor 4 Wochen ins Fernsehen von Ecuador gebracht habe.
Du hast nicht nur den Film über deine Kakaoaktionen jetzt im Fernsehen, sondern es gibt auch eine große Berichterstattung über diese Fahrt hoch auf den Vulkan.
Ja, das war eigentlich, glaube ich, meine extremste Geschichte auf den Ojos de Salado. Das haben wir ja mit Red Bull zusammen gemacht und was ich ja gar nicht hatte, ich hatte ja null Erfahrung mit Höhe. Und wir wussten, dass wir der vorhergehende Weltrekord stand bei 6.050 Meter. Also wir mussten auf jeden Fall, dass wir über 6.000 können müssen. Da ich ja hier in Thüringen wohne und hier die Berge nicht über 1.000 Meter gehen. Also das ist ja schon mal der erste Punkt, war natürlich für mich ganz schwierig. Wie trainieren wir das und was kann mir alles im passieren? Und da kommen wir zum Beispiel jetzt auch so auf das Thema, was man alles machen muss. Also es ist aber gerade bei so einem Extrembereich, es ist ja auf der einen Seite, dass man natürlich die Ernährung stimmen muss, aber man muss natürlich auch mal gucken, wer hat für dieses Projekt, was ich hier gerade starten will, auch die Erfahrung, die man braucht. Also ich habe einen Höhenmediziner, wir haben Kartografen, die sich dann dort auskennen, welchen Weg kann man ja eigentlich nutzen. Also es ist schon sehr vielschichtig, aber das ist genau, was ich immer gerne auch mit rüberbringe, dass die Vorbereitung eigentlich alles ist. Also man kann nicht nur einfach so dahin trainieren. Das Ziel muss stimmen, die Planung muss stimmen und es muss eben auch drumherum auch ein Gesamtpaket sein, was gut funktioniert. Ansonsten ist eigentlich der Erfolg schon ja nur noch der Wunsch des Gedankens, aber nicht mehr die Relation, die man wirklich dann auch schaffen kann. Und deswegen ist Vorbereitung eigentlich alles und dann hängt das wirklich auch zusammen, wen brauche ich, um dieses Projekt auch auszufüllen. Und da ist eben Ernährung natürlich ein großes Thema, Erholung und natürlich auch, was kann mir unterwegs passieren, also auch medizinisch.
Ja, bevor wir zu dem großen Komplex Ernährung kommen, denn darüber wollen wir uns ja gleich nochmal ausführlich unterhalten. Nochmal, du bist die auf diesen Vulkan ja nicht von irgendwo beginnend hochgefahren, sondern tatsächlich vom Meeresspiegelniveau. Also tatsächlich 6000, mehr als 6000 Höhenmeter am Stück.
Also es ging ja darum, dass wir von null auf fahren. Man muss natürlich ein bisschen höher fahren, weil man hat ein bisschen mehr Höhenmeter wie eigentlich die 6000. Ich bin ja im Endeffekt auf 6.233 Meter Höhe mit dem Fahrrad gefahren. Dort hat es auch geendet, weil dann kam dann der Schnee. Und ich habe das glücklicherweise auch gut mental überstanden. Und dann gibt es auch so eine Episode. Ich hatte ja den Urs Hefti als Höhenmediziner in der Schweiz, den hatte ich mir dann irgendwie so über verschiedene Kontakte herausgefunden als den Experten für Höhenmedizin, der da verschiedene Projekte in Nepal gemacht hat. Und mein erster Kontakt war, ich habe den angerufen und sage, ich wünsche dir Hefti, wir machen was. Ja, ich helfe dir gerne. Und er war auch so ganz locker drauf und er sagte, ja, dann müssen wir so einen Aufstiegsplan machen. So 6 Wochen, da sage ich, ja, Hefti, ich habe 10 Tage Zeit, sagt er. Hast du eine Meise? Und das war's. Er hat aufgelegt. Dann hat er so eine gute Freundin. Hat dann später nochmal zurückgerufen nach einer Woche. Und er sagt, oh, ich habe mich mit Experten und mit meiner Frau konsultiert, die Lungenärztin ist. Wir haben einen Plan, wie es klappen könnte. Also das war echt so witzig, dass er gleich so, ja, du spinnst doch, Woche aufgelegt. Also das ist schon, manchmal kommt man da schon ein bisschen auf Unverständnis, was man eigentlich so vorhat. Vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Erfolgsrezept. Ich bin da relativ einfach gestrickt und pragmatisch und mache da nicht aus allem großen Trara. Irgendwie muss es schon funktionieren, aber man muss halt auch Realist bleiben. Das ist definitiv Fakt. Ich habe den Bahia in Klisa, das ist wirklich direkt am Meeresspiegel, haben wir dann gestartet. Aber du musst ja dann doch mal ein bisschen hoch, ein bisschen wieder runter. Also es gibt dann wie schon mehrere Pässe, bevor man da oben ankommt. Aber es ist halt, man muss Wüste mögen, weil das ist ja wirklich schon dort sehr wüstig und es ist auch sehr kalt. Das ist ja das, was man dann am Ende ja schwer simulieren kann und was man auch in Vorträgen, die ich halte, was man Leuten kaum vermitteln kann, ist eigentlich das Gefühl der Sauerstoffarmut in der Luft. Also das ist schwer begreiflich zu machen, dass man eigentlich atmet wie ein Tier, aber im Endeffekt die Luft nicht reicht. Also das ist schon schwer vermittelbar.
Aber man muss natürlich auch sagen, du hast bei allem, was du tust, göttlichen Beistand. Denn du bist 2017 mal eben mit dem Fahrrad von Mühlhausen nach Rom gefahren, um dort jemanden zu treffen, den die allerwenigsten persönlich treffen, nämlich den Papst.
Ja, das war natürlich sicherlich auch eine göttliche Vorsehung. Man muss ja sagen, bei vielen Projekten, die ich habe, die im Endeffekt natürlich auch irgendwo geklappt haben, hängt natürlich auch ein bisschen mit Glück zusammen und die Leute, die man dann auch trifft. Ich hatte die Idee, dass wir hatten ja 2017 500 Jahre Reformation. Und hier, wo ich ja wohne, ist ja Luther nicht weit weg. Also Luther ist ja schon sehr präsent, gerade auch mit Eisenach und mit Erfurt. Und Luther ist ja einst vom Augustinerkloster in Erfurt zu Fuß nach Rom. Und das war natürlich dann genau derselbe Weg, den ich mit dem Fahrrad gemacht habe. Ich bin vom Augustinerkloster, hatte eine Nacht geschlafen und bin dann nach Rom. Und die Audienz beim Papst habe ich bekommen, weil wir sind hier aktiv in der Jugendkirche. Und dann habe ich von den Jugendlichen mal aufschreiben lassen, die ja ökumenisch ist. Was ist eigentlich, was eint uns eigentlich? Also es gibt ja nicht nur Unterschiede zwischen Katholiken und Evangelien, sondern es gibt ja auch viele Sachen, die uns ein, und das haben die halt aufgeschrieben. Und das war echt ein Buch wert, was die Jugendlichen aufgeschrieben haben. Das habe ich an den Dr. Genswein, was der Privatsekretär von Franziskus war, und daraufhin habe ich dann eine Einladung bekommen zum Papst. Und die haben wir dann genutzt und bin ich mit dem 1500 Kilometer in 86 Stunden mit dem Fahrrad nach Rom geradelt. Alleine, also ohne Unterstützung, das war das Ziel auch. Also ich habe alles, was ich brauchte, selber mitgenommen, weil ich hier normalerweise ein relativ großes Team um mich rum habe. Aber hier bin ich ganz alleine und meine Frau und meine Kinder sind mit dem Nachtzug nach oben. Geht natürlich auch.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, wir sollten eine Sache noch erwähnen und ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das sage, aber für alle die, die dich nicht kennen, du bist auch nicht mehr ganz der Jüngste. Ich darf das sagen, wir haben nämlich exakt denselben Geburtsjahrgang. Du wirst nächstes Jahr 60. Das heißt, alles das, was du uns gerade beschrieben hast, hast du auch nicht mit Mitte 20 gemacht, sondern du warst auch schon, ja, wie man so schön sagt, im mittleren Lebensalter, was das Ganze nochmal viel, viel erstaunlicher macht, aus meiner Sicht. Und jetzt kommen wir, glaube ich, so ein bisschen mal zu diesem Bereich Essen und Trinken. Du hast eben schon angedeutet, dass die Vorbereitung, die Planung eine riesengroße Rolle natürlich für die allermeisten Aktionen spielt. Wie machst du es denn so grundsätzlich mit der Ernährung? Hast du irgendwelche Prinzipien, nach denen du dich da versorgst?
Ja, erstmal nochmal zum Thema Alter. Es ist natürlich für mich auch immer wichtig, auch bei so Vorträgen, dass man einfach mal vermittelt, weil es ist immer so grundsätzlich, ja, dafür bin ich jetzt zu alt. Gell? Also das ist ja eigentlich für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, solange wie man es nicht versucht hat, weiß man es ja erstmal gar nicht. Gell? Also man sollte erstmal gucken, wie weit es geht. Und dann manchmal findet man dann raus, mit ein bisschen entscheidenden Training hätte man das auch schaffen können, gell? Wenn man wollte. Und das war auch so, weil aus der, kennst du ja auch, du hast mich ja damit mit begleitet bei der Geschichte von nicht zum Ironman. Da war ich ja mittlerweile auch schon 45 und habe dann eigentlich, sag ich mal, schwimmen gelernt. Es ist ja ein Unterschied, ob ich mich über Wasser halten kann oder schwimmen kann. Gell? Also das sind ja zwei Welten, dass man eben auch mit 45 noch gut schwimmen, so gut schwimmen lernen kann, dass man im Endeffekt auch in Ironman vernünftig zu Ende bringt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man eigentlich, egal wie alt man ist, auch lernfähig ist, dass die Muskelmasse noch trainierbar ist und dass man auch im hohen Alter auch Muskel noch trainierfähig ist. Und desto länger und besser man dran bleibt, im besten Fall die Muskeln nicht ganz quasi so abkacken lässt, dann hat man natürlich auch nicht so viel zu tun, um wieder aufzubauen. Das ist natürlich aber so der Idealfall.
Da gebe ich dir völlig recht, Guido, aber eins sollte man vielleicht trotzdem noch sagen, es ist zumindest bei den allermeisten Menschen so, dass es trotzdem immer ein bisschen länger dauert, ein bisschen schwerer fällt und man nicht mehr die ganze Grundschnelligkeit und Spritzigkeit hat, wie mit Anfang, Mitte 20.
Ja, man sollte sich vielleicht ein bisschen verabschieden. Wir haben es ja oft, ich habe ja hier auch ein Geschäft, ein Sportgeschäft, wo wir auch so Laufbandanalysen machen und dann siehst du eben auch, dass dann doch viele Leute kommen so mit der Vorstellung, ja, als ich hier mit 25 bin ich hier gerannt und das wollen sie auf einmal jetzt mit 45 auch wieder und erinnern sich so ein bisschen so dran und tun sich an den Zeiten orientieren, die sie eben in dieser Zeit gemacht haben, ja. Und stellen dann halt fest, dass das alles nicht mehr ganz so geschmeidig läuft, weil man eben auch, sag ich mal, den Körper so runterruiniert hat, gell? Und dann kommen wir wieder zum Thema Essen, weil man eben auch dazwischen eine Phase hatte, wo man eben alles in den Schacht reingesteckt hat, was so momentan so in im Hip ist. Und ich bin schon immer ein bisschen ein sehr schwieriger Esser, muss man einfach sagen, gell? Wenn meine Frau kocht, ich esse keine Zwiebeln, ich esse ungern Paprika, ich esse kein Knoblauch und das ist natürlich für die Küche immer ganz entscheidend. Ich esse keine Soßen zum Essen, weil ich immer sage, ja, die Soße hat genauso viel Kalorien wie das Essen, was eigentlich nicht in der Soße schwimmt, sondern was einfach fest ist. Und dann esse ich eben auch alles trocken. Ich esse Nudeln oder alles. Also für meine Frau eine Superbau und für jeden Koch natürlich eine Katastrophe. Und ich sage mir, wer Gewürze braucht zum Kochen, der kann nicht kochen. Gell? Also entweder hast du das falsche Produkt genommen oder kann ich kochen. Ich will Fleisch nach Fleisch schmecken und deswegen fällt es mir auch schwer, wenn Sachen extrem süß sind und fällt mir schwer, wenn Sachen gesalzen sind. Gell? Also man merkt dann wirklich, wie man so ein bisschen hypersensibel ist auf bestimmte Sachen. Aber ich achte wirklich seitdem, wie ich die Extremgeschichten mache, wirklich extrem auf die Ernährung. Und das mag vielleicht einer gut, einer weniger gut. Ich mag zum Beispiel Müsli, Haferbrei, Haferschleim und sowas, was eigentlich zum Laufen und zum Radfahren eigentlich relativ gut zu verstoffwechseln ist. Gell? Und das mag ich zum Glück auch. Und das ist wahrscheinlich auch so einmal meiner Erfolgsergebnisse, dass ich in solche Sachen, wo andere schon den Kopf schütteln und ich das auch relativ gut vertrage und auch noch gern mag. Das ist ja natürlich schon mal ein großer Vorteil. Da ich auch kein Warmesser bin, bin ich natürlich auch, weil ich echt viel Obst, viel Gemüse. Und das ist höchstwahrscheinlich mein großer Vorteil auch. Ja, also das ist sicherlich auch so ein bisschen genetisch gegeben, was man mag und was man nicht mag. Und den einen fällt es eben dann schwer und den anderen eben nicht so.
Ja, also ich stelle gerade fest, meine Anmoderation mit Lecker zum Erfolg, es trifft nicht immer zu bei Guido, hat da tatsächlich ihre Berechtigung gehabt. Ja, aber gib uns mal so einen kurzen Überblick. Du hast jetzt schon vieles angedeutet, dass du Hafer, Müsli, also diese klassischen kohlenhydratreichen Lebensmittel, Nudeln ohne Soße verzehrst. Passt du deine Lebensmittelauswahl und auch die Mengen, die du täglich verzehrst, an dein Training, an die Umfänge, an die Intensitäten an?
Also ich mache das nicht bewusst, muss ich einfach sagen. Da lebe ich so ein bisschen nach dem Motto, der Körper meldet sich, wenn man Hunger hat, gell? Das Einzige, wo ich ein bisschen aufpasse, ist, ich mache nicht so ein Durchgesnacke. Also viele essen da immer so, ja, ich greife mal hier, greife mal da und esse dann so durch. Da verliere ich ein bisschen den Überblick an dem, was ich esse. Gell? Also mir ist dann schon wichtig, dass ich Zeiten habe, zu denen ich auch esse. Und in diesen Zeit, wo ich dann esse, eben auch versuche, in Ruhe zu essen. Also nicht das Essen einfach schnappe und dann so ungefähr nach dem Motto, ja, das kann ich ja wie Kaffee de go. Gell? Also ich damit kann ja wirklich nichts anfangen. Gell? Ich trinke gerne Kaffee, aber ich möchte mich dann auch hinsetzen, eine Tasse, weil ich einfach so das Kaffeetrinken verbinde mit der Assoziation Pause. Gell? Also ihr habt ja Kaffee mich jetzt munter macht oder nicht, das hat damit nichts zu tun. Es geht einfach nur um die Assoziation, dass ich eine Pause habe. Und das machen wir selbst in den Extrembereichen, wenn ich Rad fahre. Wenn ich jetzt sage, ja, jetzt hätte ich gerne einen Kaffee, dann verbinde ich das einfach mit Pause. Wenn ich mich wieder aufs Fahrrad setze, ist für mich das wie ein neuer Tag, ein neuer Trainingsbeginn eigentlich. Gell? Und so ähnlich ist es dann eben auch mit dem Essen. Also ich tue dann schon bewusst essen, aber eigentlich nur so, wie ich dann wirklich auch den Hunger verspüre. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, jetzt müsste ich eigentlich noch ein bisschen was essen, dass ich dann drauf habe. Und wenn ich dann satt bin, bin ich satt. Also da höre ich dann einfach auch auf. Das muss ich schon sagen. Einzige, wo man wirklich genau aufpassen ist, wenn ich die Projekte starte. Also wenn ich jetzt auf dem Fahrrad sitze und wir machen jetzt einen Weltrekord oder Weltrekordversuch oder egal auch immer. Jetzt im August steht dir der nächste an mit der schnellsten Zeit durch Deutschland von Weil am Rhein bis Kap Arkona. Da gibt es natürlich Excel-Tabellen. Also da schreibt jeder mit, was ich gerade esse, was ich trinke, dass wir wirklich auch 100% nachkommen. Ansonsten verliert man den Überblick, weil desto höher die Belastung ist, umso weniger verspürst du deinen Hunger oder Durst. Und dann ist eigentlich schon das Ende vom Anfang eigentlich. Gell? Das muss man einfach sagen. Oder Anfang vom Ende, so rum.
Ja, lass uns nochmal kurz bei so dieser Basisernährung bleiben. Du hast jetzt etwas beschrieben, was ich von vielen Ausdauerathletinnen und Ausdauerathleten tatsächlich auch kenne. Das ist die sogenannte somatische Intelligenz. Also man hört in den Körper hinein, man lernt es auch hineinzuhören, weiß, was einem gut tut oder eben auch nicht und passt dann die Lebensmittelauswahl, die Menge anders an, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich richtig gut versorgt. Wenn du mal so einen normalen Tagesablauf im Bereich des Trainings beschreiben würdest, wie sieht da so die Speisenauswahl im Haushalt Kunze aus?
Ich stehe früh morgens auf, ist kein Witz, ich stehe früh morgens auf, das erste, was ich esse, ich habe Vollkornbrot, auf das Vollkornbrot kommt Honig, auf den Honig kommt Erdnussmus, aber wirklich nur der blanke Erdnussmus, den kann man mit dem Honig nämlich essen, ansonsten verklebt sein, nämlich den Mund ein bisschen das Zeug. Und darauf mache ich frisch geschnittenen Ingwer, nicht gerieben, den mache ich wirklich geschnitten drauf, also wie Gurkenscheiben. Muss man schon mögen. Aber das ist echt, damit kann ich super gut. Und dazu gibt es dann einfach Müsli und in den Müsli habe ich eben dann schon, ja, meistens habe ich dann schon Kieselerde mit rein. Dann gibt es halt Joghurt mit dazu, ein bisschen Früchte. Und das war schon mein Frühstück. Und zum Mittag gibt es ja, ich habe ja ein Geschäft, gell? Ich glaube, zum Mittag gibt es für mir klassisch Brot. Ja, dann kommt dann einfach nur so ein Aufstrich, entweder so ein Auberginenaufstrich, also eher sowas, weil ich das ganz, ganz gut mag. Und da drauf eben dann entweder Tilsiter Käse oder eben Corned Beef, also dann schon eher ein Rindfleisch. Gell? Und das ist dann halt schon mein Mittag. Und das ist so genau mit 2 Scheiben Brot abgegessen und dann fertig. Und so sieht's dann auch zum Abendbrot aus. Ich bin nicht abends auch der Müsli-Esser. Also ich bin da völlig pragmatisch. Ja, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich tue auch schon, ich weiß nicht, ich tue schon ewig zu dem, ich will sagen, seit 98, seit ich mit dem Sport, habe ich ja früher schon angefangen. Also ich nehme auch schon immer Nahrungsergänzungsmittel und da stehe ich einfach auch da drauf, wo ich sage, ja, alles, was jetzt irgendwo nicht in meinen Apfelbirnen, die ich jetzt wirklich so zwischendurch esse, Gemüse, was ich habe, das auch Apfelmus, Papayamus, also sowas mag ich ja auch gerne, weil ich ja auch zu Eis stehe, gell? Auf Eis muss auch irgendwie welche Früchte drauf. Und Eis geht ja auch immer. Ja, da würde ich halt auch schon immer supplementieren ein Nahrungsergänzungsmittel. Also da passe ich auch ein bisschen auf und das nehme ich auch dann so bestimmte Sachen turnusmäßig. Und ich glaube, dass auch wenn viele sagen, ja, das nützt eigentlich gar nichts, kann ich jetzt nicht bestätigen, weil am Endeffekt, ich mache das hier schon relativ lange im relativ Ausdauerbereich und auch im harten Bereich. Und ja, mir geht's gut, wenn ich dann, sag ich mal, so von meinen Klassenkameraden sehe, so ein Klassentreffen, wo ich manchmal denke, die sind zu voll zum Sterben, geht's mir dann eigentlich doch relativ gut.
Ja, Nahrungsergänzungsmittel, kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, aber so wie du es jetzt beschrieben hast, ist dieses große Thema, was wir ja in der großen Presse auch aktuell oft haben, Low Carb, wenig Kohlenhydrate, da bist du wie viele, viele, viele andere Sportlerinnen und Sportler auch eben das passende Gegenbeispiel, dass man damit wenig anfangen kann, wenn man intensive und lange Leistungen erbringen will.
Ja, definitiv. Also ich sage immer, das ist ja wie mit dem Tank. Gell? Mal, du kannst reinpinkeln, da ist das fährt das Auto auch nicht, gell? Aber wenn der Tank voll ist. Gell? Also da muss man schon auf das Richtige reinstecken, dass am Endeffekt auch was rauskommt. Definitiv.
Lange Belastung heißt ja, dass du auch während des Radfahrens, des Laufens unbedingt was aufnehmen musst. Du hast eben angesprochen, das wird akribisch mit Excel-Listen auch protokolliert. Gib uns doch bitte mal so einen Überblick, was du beim Radfahren aufnimmst. Getränke, Riegel, Gels, Hafer, was auch immer.
Ja, wir machen ja die Sachen dann trinkbar. Was mir dann schwerfällt, ist, wenn ich viel kauen muss. Gell? Also wir tun Haferbrei, Haferschleim, also sowas tun wir auch alles flüssig machen, teilweise auch Pudding, das machen wir auch so flüssig zum Trinken. Wir arbeiten hier sehr viel mit Maltodextrin, die größte Aufgabe, die wir eigentlich mal haben, ist, den Blutzuckerspiegel relativ konstant zu halten, damit ich nicht so eine Ermüdung habe, weil sonst fange ich mein, dann doch relativ schnell an, dass man irgendwann dann doch so den Verdauungsprozess in Gang bringt, dann etwas müde wird und das wollen wir halt vermeiden, deswegen halten wir auch den Blutzuckerspiegel sehr konstant, aber du brauchst dann irgendwann, brauchst du eben trotzdem auch was Vernünftiges zu essen, also Gabi fährt dann teilweise 3 Stunden eben voraus. Und dann gibt's eben irgendwas zu essen. Da gibt's auch, da gibt's eben wirklich auch die normalen Nudeln oder es gibt eben dann auch mal ein bisschen Fleisch, was dann relativ klein ist. Also das muss man schon dann auch irgendwann mal was Vernünftiges in den Magen kriegen. Ansonsten fängt die Verdauung dann auch an zu rebellieren. Gell? Gerade wenn man dann ständig nur mit Kohlenhydraten arbeitet, dann hat man auch irgendwann so einen Übertriss an Zucker. Gell? Also ich brauche dann auch irgendwann mal ein Glas Gurken, gell? Weil man einfach mal sagt, ja, jetzt brauche ich mal einen völligen Gegengeschmack. Also sowas passiert natürlich dann auch, dass man irgendwie gegenregulieren kann. Und wie ich gesagt habe, das Einzige, was immer geht, ist Kaffee, Eis und Butterschokolade. Das geht halt irgendwie immer. Das muss man dann auch so ein bisschen in Belohnung machen. Aber ansonsten versuchen wir dann doch immer daran zu arbeiten. Wir arbeiten natürlich auch mit Mit von Fresenius haben wir dann so Shakes, also es gibt ja so Sondennahrung für Krebspatienten, und das gibt es ja auf Eiweiß und auf Kohlenhydratbasis. Das ist eben auch trinkbar, und das geben sie mir einfach aus dem Auto raus. Gell? Also mit sowas kann man natürlich relativ gut arbeiten, aber gerade weil ja die Überschrift heißt lecker, es hat ja alles mit lecker nichts zu tun. Hier geht es wirklich um Funktionsnahrung, sag ich jetzt mal. Und das muss man eben wirklich auch akzeptieren in dieser Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das eben auch im Vorfeld gut probiert. Weil das hat hier, wie gesagt, es ist wenig dabei, was wirklich gut funktioniert, was dann auch gut schmeckt. Komischerweise hat da die Industrie, die gibt, hat da wirklich da eine große Bandbreite an Riegeln, Gels und was ich was alles. Aber so richtig toll schmeckt, tut davon wenig. Und wenn man so viele Sachen macht wie ich jetzt, wenn man sagt, okay, man ist 5, 6 Tage, wo man auch 20 Stunden auf dem Fahrrad sitzt, und dann ist man nämlich dann irgendwann so weit, wenn Gabi von hinten kommt mit dem Riegel, dann fängt es bei dir schon an, im Magen zu so gurgeln. Also das ist eben dann, deswegen muss man da schon den großen Wechsel haben, und man muss da wirklich versuchen, welche Bandbreite von den Gel und von dem Riegel man gut verträgt. Also immer denselben, auch wenn sie alle irgendwie gleich funktionieren, schmecken sie alle doch nicht ganz gleich. Gell? Und da muss man sehen, dass man da auch mal so eine Bandbreite schafft. Und deswegen sind wir bei dem Gel auch eher, wir verschütteln die Gels immer in Flüssigkeiten, dass man die dann schluckweise nimmt, und das, also dass man das ganze Gel nicht mit einmal nehmen muss. Gell? Also ich habe das dann in extra Flaschen, ein bisschen Wasser drinne, so dass man das dann halt immer also wirklich dann regelmäßig immer in Schluck nimmt, dass es dann besser zu vertragen ist.
Hast du da eine konkrete Zielvorgabe, wie viel Kohlenhydrate du in der Stunde aufnehmen willst?
Also wir haben immer, dass wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall 40 bis 50 Gramm, je nachdem, wie ich mich dann fühle. Aber wir bleiben immer in dem Bereich 40 bis 50 Gramm. Wir haben es auch schon mal mehr gemacht, dass man sagt, wenn man 70, aber da vertrage ich es halt schlecht. Also dann kriege ich dann wirklich so ein bisschen so Magendruck. Also bei mir persönlich hat sich das eigentlich so wirklich mit 40, 50, als ich das ist wirklich ein gutes Maß, mit dem ich auch gut zurechtkomme. Ja, ich schreibe ja gerade ein Buch, weißt du ja, gell? Ja, das wird ein spannendes Buch. Da ist ja, kommt ja jeder mal zu Wort. Ja, du ja natürlich auch, gell? Und auch unter anderem auch der Professor Froböse, den haben wir beispielsweise auch mal mit drin, und mit dem habe ich ja auch hin und wieder mal Kontakt, gell? Und ja.
Ja, aber ich glaube, wir wissen beide, man kann von anderen sicherlich lernen, aber man muss es immer auf die eigene Situation übertragen. Das ist das, was ich in den letzten Jahren wirklich gelernt habe, auch gerade im Ernährungsbereich.
Ja, das sage ich mal gerne, jeder stirbt für sich alleine, gell? Das ist genau der Punkt, gell? Man kann sich das anhören, man kann sicherlich manche Fehler vermeiden, aber im Endeffekt ist wirklich jeder so unterschiedlich. Wir haben ja gerade, wenn man jetzt über Thema Ernährung, ich habe ja Läufe gemacht in Frankreich, weil die Leute, die Franzosen, die gehen abends hier mit einem Rotwein ins Bett, stehen frühmorgens mit dem Baguette und Salami und Schinken auf und laufen, wo ich noch nicht mal um die Ecke kommen würde damit, gell? Also das ist natürlich dann auch so unterschiedlich, wo ich dann gerne sage, ja, manche haben ja wirklich so einen übelsten Schweinemagen, die können ihm wirklich alles reinstecken und das läuft. Und ich bin da eben mega empfindlich, dass wenn man das weiß, dann muss man sich eben drauf einstellen und dann eben auch dementsprechend kümmern, gell?
Das ist ein wichtiges Stichpunkt, Verträglichkeit. Ich denke, das ist was man im Trainingsprozess selber auch für sich ergründen muss und vor allem dann dabei auch im Training schon das benutzt, was man im Wettkampf oder in den langen Einheiten, die man dann weshalb auch immer durchführt, umsetzen will. Ich kenne das so aus der Ernährungsberatung. Da sind viele, die sagen, ich laufe jetzt morgen meinen nächsten Marathon. Was soll ich denn da essen? Und wenn man dann fragt, was hast du denn vorher bei den langen Einheiten im Training gemacht? Ja, mal dies, mal das, mal gar nichts. Und ich glaube, so diese Adaptation an das, was man beim Wettkampf dann aufnimmt, das muss man auch trainieren. Wie ist das bei dir? Hast du das auch gemacht?
Ja, definitiv, weil da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, weil ich ja wirklich mega empfindlich bin und ich muss das wirklich auch testen. Was man natürlich dann aber auch machen muss, das ist natürlich immer so der Unterschied. Viele, sag ich mal, die laufen dann ein Training in Zehner und die laufen, die sag ich mal, so gemütlich dahin. Und dann wollen sie einen Wettkampf laufen, was ich, und laufen dort volle Lötte und tun sich wirklich voll verausgaben und wundern sich dann, warum auf einmal das Gehen nach hinten losgeht, im wahrsten Sinne des Wortes, gell? Und das ist genau der Punkt. Man muss es natürlich auch sehr realistisch und sehr nah am Wettkampf auch testen. Weil wenn ich früh morgens aufstehe, dann kann ich auch jeden Riegel und alles Mögliche essen und tucker dann gemütlich los. Aber wenn es natürlich unter voller Belastung, und gerade wenn man in den Extrembereich reingeht, dass man dann mehrere Tage und eigentlich dann noch mit wenig Schlaf und viel Umwelteinflüsse, ob das nun Sonne, Kälte, Regen, ja, dann wird es halt immer schwieriger mit dem Essen und auch immer mit der Verträglichkeit. Und wenn man das vorher nicht getestet hat und weiß, was man wirklich essen kann, dann geht so ein Ding natürlich im Bach runter und der ganze Wettkampf war es dann eigentlich. Also das ist schneller zu Ende, wie es begonnen hat.
Das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt. Und ich denke aus der Erfahrung der letzten 30 Jahre auch im Ernährungsberatungsbereich, dass diese Verträglichkeitsfrage viel, viel wichtiger ist, gerade im Wettkampf, als ob das Gel jetzt noch 5 Gramm mehr Kohlenhydrate oder Fructose-Glucose-Verhältnis in diesem Verhältnis hat. Das Entscheidende ist wirklich, wie vertrage ich das Ganze individuell? Und es gibt eine ganze Fülle von Gels, Riegeln, Getränken und da sollte man unbedingt für sich im Training unter Wettkampfbedingungen das Richtige rausfinden.
Ja, unser Klassiker ist ja, wenn man bei Marathonveranstaltungen ist, ist zum Beispiel die Banane. Banane ist nicht gleich Banane, gell? Also wenn man dort eine Banane ist, wo die Banane herkommt, das schmeckt hier schon mal wie anders wie hier in Deutschland. Und dann hat man natürlich zum Wettkampf oft Bananen, die sind gar nicht reif, gell? Und dann hat man hinten so einen verschleimten Hals. Also es hat mit der Banane, die ich jetzt eigentlich bräuchte, gar nichts zu tun. Also die bringt mir eigentlich im Endeffekt gar nichts. Wenn man natürlich auch gerade Wettkämpfe machen möchte und sich vorbereiten möchte, sollte man sich natürlich auch erkundigen, was bietet der Veranstalter an. Das ist zum Beispiel so eine Grundvoraussetzung, dass man da auch mal nachliest und nicht dann völlig überrascht ist. Jetzt gibt es auf einmal, was ich, ein bestimmtes Gel oder eine bestimmte, was ich ja, Früchte oder gibt gar keine Früchte, weiß man gar nicht. Oder es gibt halt Tee oder es gibt halt nur Wasser. Also man sollte halt sich schon vorher erkundigen, muss ich jetzt extra noch was mitbringen oder bietet mir der Laufveranstalter das, was ich am Endeffekt auch gut vertrage. Also da ist auch ein bisschen Eigenverantwortung gefragt und nicht einfach nur hinkommen und sich dann überrascht dann dastehen, dass es doch nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch immer mit auf die Reise geben, möglichst in der langfristigen Vorbereitung, nicht nur sich zu informieren, was gibt's da, auch gerade bei den Getränken wirklich zu schauen, welche Getränke werden angeboten, sondern idealerweise, gerade wenn man ein bisschen leistungsorientiert und ambitioniert ist, sich dann auch diese Getränke, diese Gels, diese Versorgung, die es bei dem entscheidenden Wettkampf gibt, selber zu besorgen und dann vorher mit genau diesen Produkten zu testen. Das ist was, was in der Rückschau dann immer mit einem als sehr wichtige Erfahrung beschrieben wird, dass man wirklich genau diese Produkte und zwar exakt von diesem Hersteller, exakt dieses Gel, dieses Getränk dann auch unter Wettkampfbedingungen getestet hat.
Seitdem man hat natürlich so eine gute Frau wie ich, die natürlich mich fast überall begleitet und irgendwo am Streckenrand steht und du durch das eigene, was du immer nutzt, dann auch verwenden kannst. Das gibt es natürlich auch noch, dass man natürlich den Luxus hat, dass man jemanden als Begleitperson hat, wo man dann auch immer auf die Sachen zurückgreifen kann, die man halt ständig nutzt, was natürlich, sage ich mal, der beste Vorteil ist. Aber es ist wirklich, man muss es dann einfach testen und gucken, gerade auch unter kleinen Läufen, wo man sagt, ja, okay, ich probiere es mal mit kleinen Läufen erstmal, wie vertrage ich es nicht. Und dann kann man ja sehen, ob das gut funktioniert oder nicht funktioniert.
Und Getränke, das ist ja auch ein Stichpunkt, was sehr, sehr viele gerade im Radsport inzwischen auch fast ein bisschen übertreiben. Da wird, weil man das Getränk oben, unten auf dem Rücken sogar noch mitnehmen kann, sehr, sehr viel getrunken. Wie sieht's da bei dir aus? Wie machst du das mit den Getränken?
Na, ich glaube, da tun die Leute so ein bisschen übertreiben mit dem viel Trinken, weil im Endeffekt lagert man ja auch ein bisschen in den Händen und in den Füßen dann auch ab, weil es ein bisschen dann auch dann ein bisschen aufschwemmt. Ich sag, da geben wir als Rat, also als Osten sollte man mal versuchen, wie groß die Wasserverlustrate ist. Also man sollte sie einfach wirklich mal sich mal nackig wiegen, dann einfach mal einen Lauf machen unter realistischen Bedingungen bis 1,5 Stunden und dann nach Hause kommen, sich dann nochmal wiegen, ohne dass man was getrunken hat, und dann einfach mal gucken, wie viel Wasser man wirklich verloren hat. Und dann kann man dann erstmal so ein bisschen regulieren, wie viel muss ich denn wieder reinkippen. Dann hat man erstmal ein bisschen ein Gefühl für dem, was man halt reinschütten muss. Also ich persönlich schaffe zum Beispiel nicht, wie manche, die schütten sich in einer Stunde 1 Liter rein. Ist für mich eigentlich unmöglich. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir eben auch das Essen eben trinkbar machen. Dadurch hast du eben einfacher, weil da schon viel Flüssigkeit mit drin ist. Da brauchst du eben dann auch nicht extrem viel noch Flüssigkeit dazugeben. Gerade wenn es dann dunkler wird, wir arbeiten eben auch relativ viel mit Tee, weil wir einfach gemerkt haben, oder ich persönlich, ich kann warme Getränke dann teilweise besser trinken als ständig das kalte. Also dann irgendwann fängt man dann an und mosert ein bisschen mit dem Trinken, dass man dann sagt, ja, dann trinkt man doch eher mal auch Tee. Und dann hat man eben auch mal so einen Zwischengeschmack, einen anderen Geschmack. Und zwischen warmen und kalten Getränken, wenn man da ein bisschen wechselt, dann fällt es einem einfacher, das auch aufzunehmen.
Das ist auch eine sehr individuelle Art, hier zurechtzukommen. Aber eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast, den wir auch immer in unseren Seminaren und auch in der Einzelberatung betonen, einfach mal auszumessen, wie viel verliere ich denn wirklich individuell. Wir haben mal bei uns hier so eine kleine Untersuchung gemacht mit Studentinnen, alle normalgewichtig, alle relativ gut trainiert und die haben wir im Grundlagenausdauerbereich 1 Stunde auf dem Fahrradergometer im selben Raum belastet und da gab es junge Damen, die haben fast 1 Liter rausgeschwitzt und bei anderen konnte man den Schweißverlust kaum messen. Also das ist unglaublich individuell und es ist ein ganz entscheidender Punkt, wirklich zu wissen, wie viel schwitze ich unter unterschiedlichen Bedingungen und dann entsprechend die Trinkmenge zu kalkulieren. Jetzt kommst du von einem langen Trainingseinsatz, von einer langen Trainingsfahrt nach Hause. Wie sieht das dann aus? Was machst du zur schnellen Regeneration?
Ich bin immer so der Fan davon, wenn ich nach Hause komme, mit dem Fahrrad aus das Pferd und dann der Reiter. Gell? Also das Fahrrad muss natürlich auch geputzt werden. Was ich leider auch sehr viele Leute. Ich denke, das Pferd aus meinem Stall, da kümmere ich mich um mich. Nein, ich tue erstmal das Pferd fertig machen. Und bevor ich duschen gehe, mache ich mir erstmal einen Eiweißshake. Also das mache ich als allererstes, dass ich erstmal so die Grundsubstanz drin habe. Und um die Kohlenhydrate, da kümmere ich mich dann nach dem Duschen. Also da fange ich dann erst an, dass ich dann sage, okay, da bin ich natürlich auch schnell mal dabei, dass ich sage, ach, jetzt mache ich was mit schönes Eis. Also dann mache ich ein Eis, mache dann ein bisschen mit Apfelmus, mit Mandelmus, also Gabi macht immer relativ viel Mus und dann nehme ich mal so ein bisschen Mus dazu und rein und dann bin ich eigentlich schon relativ gut versorgt. Kann man vielleicht halten, wenn man will, aber damit komme ich echt super klar, bevor ich dann eigentlich dann irgendwie was Richtiges esse, weil dann wirklich richtig essen mit, wo ich sage, das fällt mir eigentlich schwer gleich direkt nach dem Training.
Das ist aber eigentlich eine Erfahrung von vielen Athletinnen und Athleten, dass sie wirklich direkt nach dem Sport lange Zeit, manchmal bis zu 1, 2 Stunden danach, keine größeren Mahlzeiten, keine festen Lebensmittel essen können. Aber diese Geschichte, die du für dich umgesetzt hast mit dem Eis, mit dem Mousse, das ist ja genau das, was wir brauchen, nämlich schnell verfügbare Kohlenhydrate. Also im Prinzip auch wieder hier die individuelle Umsetzung dessen, was man allgemein empfehlen kann. Hier gibt es so eine Grundempfehlung von etwa 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht in der ersten Stunde, idealerweise nach einer Belastung. Und wenn du deinen Eiweißcheck noch dabei hast, nach einer intensiven Aktivität mit etwa 20 Gramm, dann entsprichst du voll den Empfehlungen, die wir auch immer so weitergeben. Jetzt hast du gerade den Eiweißcheck schon angesprochen. Ich würde gerne noch ein bisschen zu dem Thema kommen, was du eben auch schon erwähnt hast, nämlich Nahrungsergänzung. Du hast gesagt, ohne Nahrungsergänzung geht's für dich nicht. Und ich bin auch der Meinung und weiß es auch aus vielen Coachings von anderen Sportlerinnen und Sportlern, dass einfach eine Nahrungsergänzung individuell abgestimmt hilft, intensive Trainingsprozesse, lange Trainingseinheiten wirklich gut zu überstehen, die Regeneration zu beschleunigen. Und du hast das ein oder andere im Portfolio, was du regelmäßig, aber auch abwechselnd verwendest. Wie sieht's da aus? Was hast du da alles dabei und zu welchen Nahrungsergänzungsmitteln greifst du regelmäßig?
Ich denke mal schon, dass die meisten Sportler auf Nahrungsergänzungsmittel auch schwören. Und meine, auch wenn, sagt, es gibt ja viel in der Presse, die sagen, ja, das würde nicht so viel bringen. Aber wenn das gar nichts bringen würde, würden zu viele Sportler auch nicht nutzen, gell? Das muss man mal so ganz klar sagen. Und ich glaube, dass man sich auch gerade, weil wir haben ja auch immer mehr Leute, die sich ja auch vegan ernähren. Also ich glaube, da ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel noch ein viel größeres Thema, wie für die, die sich jetzt, sag ich mal, querbeet ernähren, weil dann ist es ja sicherlich noch ein bisschen einfacher. Aber ich habe nehme ja, was ich ständig nehme, ist ja von A bis Zink. Also das ziehe ich ja einmal so komplett durch. Wobei ich natürlich da auch sagen muss, wenn da drauf steht, dass ich jetzt, ich muss 3 Kapseln nehmen, sage ich jetzt mal einfach so, dass man sagt, frühs, mittags, abends, dann nehme ich halt nur 2, weil ich sage, ich ernähre mich eigentlich auch gesund. Also ich muss jetzt nicht die volle Dosis nehmen, wie jetzt empfohlen ist, sondern damit komme ich schon gut klar. Und dasselbe ist eben dann auch für die Gelenke mit Glucosamin, Chondroitin und auch Kreatin ist für mich auch ein Thema. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Alter. Mal, es gibt ja nun mittlerweile, sagen wir, wenn man solche Sachen macht wie ich, muss man sich natürlich auch mit Studien auseinandersetzen. Man muss sich auch mit den neuesten Erkenntnissen auseinandersetzen. Also es gehört ja nicht nur dazu, dass man sagt, ich gehe in eine Muckibude oder ich sitze auf dem Fahrrad. Also soweit muss der Verstand auch reichen, dass man sich auch mit den neuesten Erkenntnissen auseinandersetzt. Und dann gibt es ja nicht das Allerneueste, sondern das ist schon Fakt. Das ist ja auch zum Thema Ausdauersport. Auch das Kreatin hilft, weil nicht nur in dem im Kraftsportbereich, also zur schnell verfügbaren Energie, sondern eben auch im Ausdauerbereich. Man, da geht es eben auch um die Reizleitung der Muskulatur, es geht eben einfach auch um Knochendichte, es geht auch um Intelligenz, es geht einfach auch um Verstand. Also da sollte ja nicht auf der Strecke bleiben. Gibt es ja auch mittlerweile gute Studien zum Thema Rehabilitation. Also es ist ja immer schlecht, wenn der Körper so am Ende ist und dann muss ich, weiß ich mal, ins Krankenhaus, weiß ich, um was passiert und was, und das dann wieder aufzubauen. Da hilft natürlich auch Kreatin, aber wenn man natürlich im Vorfeld was tut, dann braucht man es hinterher nicht dann mit aller Gewalt zu machen. Und das ist, glaube ich, so der Vorteil. Man, es ist ja nicht mal alles spürbar und messbar, gell? Aber es ist ja im Endeffekt einfach das Gefühl. Meine, ich glaube, auch solche Leistungen, wie ich bringe, hängt ja auch damit zusammen, wie mein Lebensgefühl ist, gell? Also wenn ich mich, sag ich mal, gut fühle, dann funktioniert es natürlich besser, als wenn ich schon den ganzen Tag denke, ich hab einen ganzen jeden Tag Kopfschmerzen, dann soll ich noch irgendwas tun. Also es ist ja auch das familiäre Umfeld, also das ganze Umfeld muss natürlich stimmen. Und wenn die Ernährung und alles ein bisschen dann drum und dran passt, dann funktioniert das natürlich wesentlich besser. Aber da muss ich ganz klar sagen, ich stehe einfach zu Nahrungsergänzungsmitteln und ich glaube, die sind wichtig, notwendig. Ja, und dann zum Thema für mich natürlich auch Qualität. Also man sollte als jetzt auch nicht jedes nutzen. Gell? Das ist für mich jetzt zum Beispiel auch so der Punkt. Wenn man dann schon was supplementieren möchte, dann sollte man halt auch gucken, dass es auch ein vernünftiges Produkt ist, dass es ein sehr reines Produkt ist, dass nicht sehr viele Begleitstoffe drin sind, im besten Fall gar keine Begleitstoffe. Also ich glaube, damit würde man sich natürlich auch auseinandersetzen, dass nicht nur die Quantität eine Rolle spielt, sondern auch vor allem die Qualität.
Lass uns noch mal kurz, ich glaube, weil viele ein bisschen überfordert waren mit der Fülle an Infos, die du uns jetzt gerade gegeben hast, noch mal das ein bisschen auseinandernehmen. Du hast gesagt, jetzt A bis Z, das heißt, das ist eine Grundsubstitution mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, einfach zur Abdeckung, damit du weißt, du kriegst von diesen essentiellen Mikronährstoffen, Vitamine, Mineralstoffe täglich alles, was du brauchst und bist da einfach safe.
Genau, das ist für mich immer das Grund. Das ist also für mich, sagen wir so, die Basis, die ich brauche, dass ich wenigstens erstmal von allem etwas habe, wo ich sage, egal wie es ist, dass mein Grunddepot immer gefüllt ist. Gell? Das ist für mich immer ganz wichtig.
Und dann hast du auf dem Rad natürlich, wie du es angedeutet hast, deine eigene Mixtur an Kohlenhydraten, aber du benutzt auch Gels, du benutzt Riegel nach individueller Verträglichkeit, nach individuellem Geschmack natürlich auch und so, wie es eben sinnvoll ist, dann im Einsatzbereich. Und hast zur Regeneration diesen Eiweißshake, den du angedeutet hast. Hast du da spezielle Empfehlungen jetzt hinsichtlich der Zusammensetzung?
Ja, bei einem Eiweißshake eigentlich nicht so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube, da ist es auch so ein bisschen wie mit allem. Es gibt ja welche, die sind halt besser zusammengesetzt, aber die schmecken halt nicht. Ich glaube, welche sind nicht ganz so gut, schmecken dann halt besser. Aber ich glaube, das ist halt wichtig, dass es einem auch im Endeffekt auch irgendwo gerade was zur Regeneration ist, dass es einem auch schmeckt. Ansonsten fängt man an und nimmt es dann irgendwann nicht mehr. Gell? Also dann sage ich auch lieber, ja, dann lieber das, was einem schmeckt, ein bisschen weniger. Vielleicht deckt es auch nicht ganz den Bedarf, aber es sollte im Endeffekt auch immer noch irgendwo lecker sein, um
Da
das
ist es
Thema
doch
mal
wieder
wieder.
lecker, genau, ich wollte es gerade
Ja,
sagen, ja.
gerade im hinteren Bereich, also wenn man es dann schon zu Hause haben kann, dann sollte man es dann schon sehen. Weil dann kann man dann doch noch ein bisschen besser anders dagegen wirken. Aber wenn man natürlich unterwegs ist, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Aber hier sollte man schon gucken, dass man aufpasst.
Jetzt muss ich einen kurzen Einschub machen, weil ich das so spannend fand bei unterwegs und Eiweiß, da fällt mir eine Story ein, die du mir erzählt hast von deiner letzten Aktion, wo du ein bestimmtes vergorenes Milchgetränk in der Steppe, glaube ich, von Kasachstan.
Weil in der Mongolei, das ist ja Ayrak. Ayrak ist ja die vergorene Stutenmilch, ist ja ähnlich bei den Russen. Es ist ja, dann gibt es das ja auch. Es gibt es ja in verschiedenen Ländern, aber der Ayak ist natürlich dort sehr, sehr explizit und immer, wo ich da aufgetaucht bin, meine in der Mongolei, also sollte mal einer in der Mongolei kommen, da kennt mich ja mittlerweile jeder, gell, da war ganz groß aufgezogen, Guido Kunze, die deutsche Maschine, also das war ja total irre. Egal, wo ich hingekommen bin, selbst in so einem Kloster, da kannte mich sofort der erste Mönch, der mir entgegengelaufen kam, also das war schon erschreckend. Und zur Ehre hat man mir halt immer aus einer Silberschale im kleinen, da haben dann immer die kleinen Mädchen vorgeschickt, einen Seidenschal und hat mir dann so einen Riesentopf Ayrak gegeben. Gell? Die, das ist ja nicht wie bei uns hier so 100 Gramm drin. Gell? Da ist ja, kriegt man ja gleich so einen halben Liter vorgesetzt. Klar, meine, man ist natürlich dort so ein bisschen unter Druck gesagt, dann nimmt man es natürlich auch, einfach wenn man, wie mich jeder davor gewarnt hat. Und das habe ich das Zeug natürlich getrunken. Und nach 600 Kilometer kam das wieder aus dem Zeichentrickfilm wieder oben raus. Gell? Also da hat es mich voll weggehauen. Da habe ich da 5 Stunden in dem Auto gelegen. Ich dachte, ich muss echt sterben. Gell? Also das war natürlich nicht die Ideallösung, aber das ist halt zum Beispiel auch, ja, wenn man solche Sachen unterwegs ist, dann ist eben manchmal der Respekt, den man eben vor den Leuten hat und was man eben den, ja, was man halt ein bisschen zurückgeben möchte und natürlich auch, dann macht man Sachen, die man normalerweise weiß, dass man die nicht macht. Ja, also das ist schon manchmal fatal, das passiert ja nur wirklich öfters, dass man dann doch so Gast dementsprechend aufgenommen wird und dann wird man mit Sachen konfrontiert, wo man halt so ein bisschen, da, jetzt musst du hier durch. Das habe ich auch in China schon durch und das hat man jetzt hier in der Mongolei auch durch, weil in der Jurte kann sich hier jeder vorstellen, gibt es hier nur was Vergorenes oder Getrocknetes, gell? Und das ist natürlich für unsere Mengen nicht ganz so einfach vertragbar.
Ja, gerade die vergorenen Sachen enthalten dann eben die lebenden Bakterien, das, was wir als Probiotika kennen, nur wenn das dann die falschen sind und es sind zu viele, dann stehen die in enger Konkurrenz mit deinen eigenen und da sieht man, wer gewonnen hat von den beiden.
Ja, das ist, und dann, ja, dann hat man sich gerade wieder hochgerappelt, und dann kommt man in die nächste Jurte und dann kommt dann einer, freut sich und gibt dir gleich das nächste wieder, gell, wo du dann schon die Augen verdrehst, gell. Also es ist schon manchmal ist Extremsport auch anstrengend.
So, kommen wir zurück zu den Nahrungsergänzungen. Dann hast du Chondroitin angesprochen und Glucosamin. Das sind Substanzen, die den Gelenken ganz gut tun, Sehnenbandapparat. Ist auch etwas, was mit zunehmendem Alter sicherlich eine größere Rolle spielt. Gerade dann, wenn man eben noch, nicht nur, wenn man aktiv und leistungsorientiert Sport treibt, sondern insgesamt allgemein. Und da hast du auch gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, super, das könnte ich ehrlich sagen.
Und dann hattest du noch eine Substanz genannt, die inzwischen auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, die aus dem Leistungssport kommt, das Kreatin. Das ist eine organische Säure über so eine Substanz, die aus drei Aminosäuren, also Eiweißbausteinen, aufgebaut ist, die eigentlich aus dem Muskelaufbau kommt, klassisch aus dem Kraftsport, aus dem Bodybuilding-Bereich. wo man aber inzwischen weiß, dass sie in jeder Zelle des Körpers für die Energiebereitstellung eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Und Kreatin ist nicht essentiell. Das heißt, wir müssen das nicht zwangsweise mit der Nahrung aufnehmen. Und Kreatin finden wir in tierischen Lebensmitteln, vor allem im fetten Fisch. Der baltische Hering ist nach meinem Wissensstand das kreatinreichste Lebensmittel. Nun sollte man nicht die Baltische See dort komplett leer fischen und uns mit diesem Kreatin zu versorgen, sondern das gibt es eben auch als Nahrungsergänzung. Und es ist eines der wenigen Nahrungsergänzungsmittel, das von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit einen sogenannten Health Claim bekommen hat. Und dieser Health Claim besagt, dass mit großer wissenschaftlicher Klarheit und Absicherung gegeben ist, dass bei Menschen, die sich intensiv belasten, das Kreatin zu einer schnelleren Regeneration führt und vor allem auch die Leistungsfähigkeit deutlich unterstützen kann. Und du hast jetzt auch angedeutet, du setzt das regelmäßig ein, nicht das ganze Jahr über, aber eben auch kurmäßig.
Also wenn ich mitten am Fahrrad sitze, nehmen wir das auch außerhalb meines Kurprinzips. Also da setzen wir das dann auf jeden Fall auch mit ein. Also so normal setzen wir das wirklich kurmäßig ein. Und da muss ich einfach sagen, ja, da vertraue ich einfach so ein bisschen auch den Studien, wo ich sage, ja, das kann mir auf jeden Fall hinten raus helfen. Gell? Also da gibt es ja auch so ein Motto, was ich immer so gerne habe. Weil ich sage, ja, ich muss ja nicht alt werden, aber ich möchte halt gesund sterben, gell? Und das ist eben auch so ein Punkt, wo man sagt, ja, man kann ja auch gut alt werden, gell? Also man kann ja 90 werden und davon 30 Jahre mit dem Rollator sich bewegt haben, und man kann sich natürlich auch nur 70 werden, aber dafür habe ich 70 Jahre wirklich auch mein Leben leben können, gell? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich dem auch dann sage, ja, die Nahrungsergänzungsmittel können auf jeden Fall dort unterstützen. Und wir sehen es ja hier, meine, die Anfälligkeit, meine, egal wie Sporttreiber oder nicht, die Anfälligkeit mit dem Alter ist auf jeden Fall da. Man muss ja nicht gleich Extremsport machen, aber eine gesunde Bewegung und eine gesunde Ernährung und am Endeffekt ein bisschen supplementieren. Ich glaube, das kann schon ein guter Weg sein, um, sag mal, sein Leben wirklich lange mobil und aktiv zu sein.
Ja, absolut. Und gerade das Kreatin wird auch mit zunehmendem Alter eben weniger produziert. Das führt eben dazu, dass die Zellen weniger schnellen Energiestoffwechsel durchführen können. Das gilt eben, wie du ja auch gesagt hast, nicht nur für die Muskelzellen, sondern tatsächlich auch für die Hirnzellen. Man setzt das Kreatin heute auch zur Unterstützung der mentalen Leistungsfähigkeit, gerade bei Menschen mit 50 plus ein. Nicht nur die solche langen und intensiven Belastungen machen wie du, um den Begriff extrem zu vermeiden, sondern auch allgemein bei Personen, die sich eben ein bisschen abgeschlagen fühlen, wo man eine gewisse Leistungsschwäche eben auch hat, ob sie jetzt Sport treiben oder nicht. Und natürlich eben auch mit dem Sport. Wie viel Kreatin nimmst du, wenn du es nimmst?
Zwischen 3 bis 5 Gramm, da haben wir praktisch pro Tag, und das verteile ich halt so ein bisschen auf, wenn es dann nehme, auch mal auf 2 Mal, also ich nehme es dann so klassisch immer morgens und abends, so dass es ein bisschen gut verteilt ist, also in den 12-Stunden-Rhythmus und nicht alles mit einmal. Also da bin ich auch so ein bisschen, wo ich sage, ja, alles mit einmal muss auch nicht rein, sondern ich versuche das schon so ein bisschen zu verteilen.
Das ist auch ein wichtiger Hinweis, es gab so aus dem Kraftsportbereich kommend so eine Substitutionssystematik, dass man sagt, man nimmt 20 Gramm auf einmal, das kann man in bestimmten Sportarten heute immer noch machen. Davon ist man grundsätzlich aber weg, weil auch sogar diese eben schon zitierte EFSA sagt, dass 3 Gramm am Tag ausreichend sind, um diese nachgewiesenen Effekte hervorzurufen. 3 bis 5 Gramm, wenn man sich intensiv belastet, im Ruderbereich zum Beispiel, werden auch mal 8 Gramm am Tag genommen, wenn man 3-mal am Tag eben im Ruderboot sitzt, beziehungsweise trainiert mit Krafteinheiten, allem drum und dran. Aber 3 bis 5 Gramm ist auch das, was wir empfehlen. Und um das einfach zu machen, gibt es zum Beispiel auch Präparate wie das Kreatin Energie Plus, das in kleinen Tabs angeboten wird. Die sind total lecker. Die kann man sich in 1-Gramm-Portionen dann eben einfach in die Mundwinkel schieben, dort zergehen lassen oder zerkauen. Die haben gleich einen kleinen Kohlenhydratanteil mit dabei, sodass ich auch von der Dosierung sehr einfach mit dabei bin, denn ich esse einfach 3 von diesen kleinen Tabs am Tag und komme dann genau auf meine 3 Gramm. Das Kreatin Energie Plus von Köhler Pharma gibt es unter anderem in der Apotheke und das ist sogar vegan. Ja, Guido, du hast eben angedeutet, du hast im Sommer Großes vor. Du willst nämlich quer durch Deutschland fahren, um zum Schluss zu kommen und die Perspektive zu geben, was du noch vorhast. Und zwar nicht nur mal eben so, sondern du willst dabei auch noch einen Rekord aufstellen. Und zwar als schnellster Mensch diese Strecke von Süddeutschland nach Nordostdeutschland überwinden.
Die Projekte, die ich mache, wir sind ja immer so ein bisschen überschreiten. Ein Projekt planen wir, eins tun wir schon machen, manchmal tun wir es ein bisschen verschieben. Wir hatten ja eigentlich für dieses Jahr noch ein Afrika-Projekt am Laufen, aber mit der Genehmigung ist es nicht ganz so einfach. Aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, wenn wir dort filmen wollen, wir brauchen ja oft ein Arbeitsvisum, kein Touristenvisum. Und wenn man dann, wir haben ja als Plan Ghana, Togo und Benin, also man hat da 3 Länder, wo man da bestimmte Genehmigungen braucht. Also es ist natürlich dann immer sehr, sehr, sehr schwierig und das zieht sich hier manchmal hin, aber man wächst natürlich mit seinen Aufgaben. Das finde ich halt immer so spannend, dass ihr solche Projekte ja mit, sag ich mal, so zwei Phasen haben, Vorbereitungsphase und eigentlich die aktive Phase. Aber zum Thema Deutschland, das lässt sich natürlich relativ einfach machen. Von seitens des Rekordinstitutes gab es ja zwei Vorschläge, entweder von Weil am Rhein nach Kapakona, also einmal diagonal oder eben von der österreichischen Grenze bis zur dänischen. Nachteil wäre gewesen, ich wäre dann praktisch nur in Westdeutschland unterwegs gewesen. Hier habe ich natürlich einmal West- und Ostdeutschland. Und das Interessante ist, wenn man das mal mit einfach Lineal nimmt und zieht es durch, dann fahre ich natürlich da durch Mühlhausen durch. Gell? Also ich komme natürlich da durch, ich fahre Eisen nach Mühlhausen-Nordhausen und dann oben raus dann Richtung Stralsund. Also von der Seite her komme ich natürlich gut durch, kann ich die Teams auch gut einsetzen. Da fährt nämlich das eine Team bis Mühlhausen und dann wechsle ich die aus und dann kommt das nächste Team, weil es müssen die alle nur 12 Stunden durchhalten, weil der Plan ist, diese Strecke in 48 Stunden.
Bis auf einen, der muss etwas länger durchhalten. Und den haben wir gerade am Mikrofon.
Ja, rüber rein, der fährt alles. Und da wollen wir halt in 48 Stunden die ganze Sache durchziehen, was sicherlich auch viel abhängt davon, wie das Wetter ist. Gell? Das muss man natürlich auch sagen. Wir haben natürlich den ganzen August. Wo ich das beantragt habe, da muss man halt ein bisschen schauen. Da kommt natürlich einige und sagen, ja, Guido, warum machst du das jetzt nicht im Juni oder im Anfang Juli, wenn da doch das Tageslicht viel länger ist? Aber wir wissen einfach, dass es abends noch relativ kalt ist. Gell? Du hast einen sehr hohen Unterschied zwischen Tag und Nacht und das ist einfach dann auch immer mit Wind verbunden. Und das ist einfach statistisch, weil da kommen wir wieder auf das Thema Vorbereitung. Ja, wir haben uns natürlich auch im Institut in der TU in Dresden erkundigt für die Meteorologen und Kartografen. Dass es halt statistisch gesehen wir eine Südwestenwindlage hier in Deutschland haben und ich natürlich dann eigentlich mehr Glück haben kann, dass ich wenigstens, wenn ich Wind habe, dann eher der Wind von hinten kommt, wie von vorn. Und was natürlich im August hinten raus dann, wenn die Temperaturen Tag wie Nacht relativ gleich sind, natürlich auch der Wind nicht so stark ist. Also seitdem es gibt ein Gewitter, aber es ist Normalfall, dass der Wind eben dann ziemlich bei Null steht.
Jetzt willst du ja einen Rekord brechen. Das heißt, du musst auch ständig irgendwo so an der Grenze fahren, an der anaeroben Schwelle wahrscheinlich irgendwo. Und das heißt, der Kohlenhydratverbrauch spielt da nochmal eine größere Rolle. Da gilt es dann, die Kohlenhydrate, die du während der Tour aufnimmst, natürlich noch expliziter abzumessen und aufzunehmen. Und hast du da schon einen Plan?
Wir wissen, dass wir ungefähr 15.000 Kilokalorien in 24 Stunden da reinschubsen müssen. Gell? Die müssen natürlich dementsprechend auch ausgewählt werden. Gell? Das ist ja schon mal entscheidend. Aber ansonsten bleibt man eigentlich schon dabei, dass man sagt, okay, du musst bei 50 Gramm Kohlenhydrate muss das maximal sein. Mehr geht jetzt nicht, weil ich sie eben nicht vertrage. Ich kann eben fast 24 Stunden Radfahren und das relativ gut, auch ohne, dass ich was reinstecke. Gell? Also ich wusste, wie es funktioniert, das wissen wir noch nicht. Wir haben das ja auch, wir beide haben das auch schon mal diskutiert. Baue dann auch sehr, sehr stark ab. Ich habe eine Mongolei, meine, ich bin durch die ganze Mongolei in 5,5 Tagen gefahren. Gell? Da kann man ja auch, das ist schon fast so schnell, wie wenn man mit dem Auto schaffen würde, wenn man das mal macht. Aber ich habe dort eben auch über 8 Kilo abgenommen, was ja eigentlich exorbitant viel ist und eigentlich immer schlecht ist. Weil normalerweise passen wir eigentlich auf, wir machen nur eine Bioimpedanzmessung vor dem Projekt und nach dem Projekt, um einfach zu sehen, wie viel Muskelmasse ich verloren habe. Gell? Und wenn ich Muskelmasse verliere, ist es halt immer schlecht gewesen, weil die Ernährung nicht gut war. Gell? Im Normalfall sollte halt die Muskelmasse wenigstens stehen. Und das ist eigentlich so ein Aspekt, wo man dann auch, sagt mir, wenn man das solche Projekte macht, wie ich es tue, das auch unter Kontrolle behalten muss. Aber im Normalfall komme ich dann mit 50 Gramm Kohlenhydrate eigentlich gut durch.
Also ein perfekter Fettstoffwechsel, den man genetisch bedingt natürlich auch perfekt trainiert haben muss, sonst wäre das mit 50 Gramm wenig zu schaffen. Nur mal um einen Vergleich zu geben, noch kurz zum Schluss beim Spitzenbereich Tour de France zum Beispiel, da werden heute weit über 100 Gramm, teilweise 150 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde aufgenommen. Aber das ist eben sehr, sehr individuell. Es gibt viele Fahrerinnen und Fahrer, die das eben nicht vertragen. Guido ist einer davon, 50 Gramm als Limit. Und da muss der Fettstoffwechsel funktionieren, sonst geht das Ganze nicht.
Es gibt immer so zwei Möglichkeiten, wenn man so solche Touren macht, wie ich das tue, in dem Extrembereich, um das Wort mal zu verwenden wieder. Du kannst ja, sag ich mal, 8 Stunden draufhauen, so ähnlich wie sagen wir, die Tour de France fahren, ja. Und dann tust du die restliche Zeit schlafen. Jetzt tue ich natürlich 20 Stunden Radfahren und eigentlich fast gar nicht schlafen. Und bei den 48 Stunden durch Deutschland ist ja der Plan, dass wir gar nicht schlafen, gell. Da fährt man halt so ein bisschen wie so ein alter Diesel, gell. Einmal in den Arsch getreten und durchgetuckert. Und dann kann man natürlich mit dem Essen besser arbeiten. Gell? Also wenn du dann in so einem Hochbereich arbeitest, wie jetzt die Tour de France Profis, die fahren ja maximal 5 Stunden, aber in den 5 Stunden fahren die immer auch 200 Kilometer. Gell? Also das ist eben auch der Unterschied dazu, wo man natürlich mit der Ernährung da ganz anders arbeiten muss, aber dafür würden die es auch nicht durchhalten. Und das ist eben auch der Unterschied. Ich meine, ich bin wirklich da in absoluten Aerobenen Bereich und da kann man natürlich mit der Ernährung wesentlich besser arbeiten, als wenn man wirklich nur im anaeroben Bereich arbeitet und dann wirklich sehen muss, dass ich eigentlich wirklich nur Superkraftstoff tanke und ich kann eben wirklich dann sagen, ja, ich schütte ein bisschen Diesel rein und dann läuft das Ding.
Ja, perfekt, Guido. Vielen, vielen Dank. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ganz kurz nochmal zusammengefasst. Du hast eine individuell abgestimmte, sehr individuell genussorientierte Basisversorgung mit sehr spannenden Kombinationen von Mousse und Honig und Brot, habe ich gelernt. Du hast die perfekte Versorgung auf dem Rad, die du über Jahre hinweg für dich optimiert hast und wo du ja auch den wichtigen Tipp gegeben hast, individuell ausprobieren, Wasserverluste individuell bestimmen. Und du hast eine sehr, sehr gute Regeneration, vor allem nach den intensiven Einheiten. Nutzt regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel, auch abgestimmt auf dein bestimmtes Belastungsprofil. Ein bisschen mit aufs Alter. Kreatin ist auch mit dabei. Und hast jetzt im Sommer eben diese tolle Tour durch Deutschland vor, für die wir dir alle ganz fest die Daumen drücken. Guido, vielen, vielen Dank.
Sehr gern, also sehr gern. Also man kann das natürlich auch verfolgen, die Tour. Was wir natürlich nicht machen, wir werden die Tour, wie wir es dann preisgeben, immer ein bisschen zeitversetzt machen, weil die wenigsten wissen, man darf keinen Windschatten fahren und keine Unterstützung haben. Und viele wollen dann gerne mich ein bisschen begleiten und denken, sie können mir helfen, indem sie vor mir herfahren und Windschatten geben. Und deswegen werden wir meinen Standort nicht zeitgemäß preisgeben, weil dann hat man halt mehr Probleme wie eigentlich Hilfe. Das muss ich einfach mal so zur Ehrenweise sagen, auch wenn das immer sehr gut gemeint ist, wenn viele sagen, oh Mensch, Guido, wo bist du gerade? Können wir dir durch Deutschland, ist ja für die viele dann ein kurzer Dienstweg. Wir fahren einfach mal 20, 30 Kilometer mit. Aber es bringt einen mehr aus dem Rhythmus, weil die Leute sind natürlich super erholt. Die können natürlich dann gleich drauf fahren. Also die bringen dich dann mehr aus dem Rhythmus. Und wie gesagt, man darf eben auch keinen Windschatten fahren, man darf auch nicht nebenher fahren, die müssten dann hinterher fahren und dann nutzen sie mir ja auch nicht allzu viel. Also von der Seite her ist Daumen drücken da, glaube ich, die bessere Alternative.
Super. Und vielleicht ganz kurz noch, der Rekord ist fürs Guinness-Buch der Rekorde.
Ja, wir machen einen Weltrekordversuch und den tragen wir da ein und dann kann sich jeder da dran messen. Also da ist es dann einfach messbar und das ist halt immer wichtig, dass wir wirklich auch alles messbar machen und es ist auch sehr schwierig mit der Aufzeichnung, muss ich auch sagen. Man muss ja alles mitfilmen, also es ist wirklich sehr überschaubar, die ganze Geschichte. Man kann hier eigentlich, sag ich mal, bescheißen kann ja jeder, wenn er möchte, aber es ist wirklich hier so sehr schwierig, weil man hier eine 24-Stunden-Aufzeichnung braucht. Auch Herzfrequenz zur Leistung. Also es nützt jetzt nichts, wenn ich mich am Auto festhalte und bergauf fahre und meine Herzfrequenz nur bei 60 ist. Also dann klappt es ja auch keiner. Also von der Seite her ist das schon sehr gut gemacht eigentlich.
Guido, wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen. Bin sicher, dass du es schaffst, so wie du die ganzen anderen Projekte erfolgreich geschafft hast. Pass auf die Ernährung auf, vielleicht den einen oder anderen Ansprechpartner auch nochmal anfragen. Und alles Gute und hat viel, viel Spaß gemacht. Danke dir.
Ich danke, danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.